Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK. Wir freuen uns über eure Abonnements auf Deezer, Spotify und iTunes. Und wenn nicht, dann auf eure Plays, auf den Artikelseiten am oberen Rand sämtlicher Artikel auf rollingstone.de. In der heutigen Folge sprechen Arne Wielander und ich über die Netflix-Miniserie Unorthodox. Vielleicht fange ich mal damit an, dass ich mir bis heute nicht darüber im Klaren bin, was ich mit dem Titel anfangen soll. Unorthodox ist für mich als Wort ja normalerweise immer positiv konnotiert. Es ist ja auch in die Kultur eingegangen, in der normalen Sprachgebrauch zu sagen, etwas sei unorthodox. Wir benutzen das als Journalisten auch. Und wir sagen ja zunächst mal mit unorthodox und ungewöhnlichen ist zunächst erstmal etwas Positives gemeint. Das Problem ist, dass mir das in diesem Zusammenhang schon ein bisschen zu tendenziös vorkommt. Denn was mich von vielen Dingen am allermeisten an dieser Serie gestört hat, ist, dass das Orthodoxe in diesem Fall, nämlich das strenge orthodoxe Judentum, doch, wie ich fand, vielleicht kannst du mich ansonsten korrigieren, doch fast in durchgängig negativem Licht dargestellt wurde. Mir ist in dieser ganzen Familie, vor der die Hauptdarstellerin geflüchtet ist, nicht ein positives Element dieser Glaubensgemeinschaft aufgefallen. Es wurde nicht dargestellt, obwohl es das doch geben muss.
Ja. Hallo. Es gibt natürlich unorthodox auch in der Formulierung, naja, das ist ein bisschen unorthodox oder jemand geht eher unorthodox vor. So, das ist natürlich zweischneidig und es hat eine Ambivalenz, vielleicht sogar ein Obu. Es soll heißen, der rechte oder der übliche Weg wird nicht beschritten. Das kann aber natürlich auch bedeuten, dass jemand sozusagen exzentrische Lösungen wählt oder sich um eine andere Vorgehensweise bemüht oder dass er originell erfindungsreich ist. Hier ist es aber wahrscheinlich pejorativ gemeint und eher negativ konnotiert, was die Absicht ist der Autorin Deborah Feldman, die vor, ich glaube, nahezu 10 Jahren ihren Erfahrungsbericht geschrieben hat, also die Flucht aus der Gemeinde der Satmara in Brooklyn, New York City, wo sie 19 Jahre, glaube ich, gelebt hat, ihre Kindheit und Jugend verbracht hat und dann verheiratet wurde mit einem satmarischen Juden, also einem ultraorthodoxen Juden, wie man sagt. Das ist eine Religionsgemeinschaft, die im Wesen eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Holocaust gegründet wurde, Ursprünge in Rumänien hat, im heutigen nördlichen Rumänien, damals noch Ungarn. Ist also keine alte Glaubensgemeinschaft, sondern eine Sekte oder ein Derivat des Judentums.
Ja, du, ich würde das gar nicht in Frage stellen, dass eine gewisse Art von Historizität korrekt dargestellt wurde oder nicht. Mir geht es einfach eher darum, dass die Art und Weise, wie diese Familienrituale dargestellt werden, die das störrisch sein, dass wirklich das Fundamentalistische dieser Familie zu keiner Zeit von den eigenen Familienmitgliedern in Frage gestellt wird. Das hat mich einfach am meisten gestört.
Ja. Aber so, das ist naturgemäß, vermute ich, in einer solchen Glaubensgemeinschaft so. Natürlich gibt es zuweilen Zweifelnde, aber bei einer so radikalen Abspaltung des Judentums, also oder anders gesagt, bei einer solchen Frömmigkeit, Strenggläubigkeit und bei solch starken Konventionen ist natürlich die Flucht der einzige Weg offenbar aus der Tradition. So jedenfalls schildert es Deborah Feldman, so schildern es die beiden Autorinnen, deutsche Autorinnen, Deborah Feldman, ja, Amerikanerin.
Ja, nein, du, wie gesagt, sorry, dann habe ich das falsch erklärt. Also, dass die Geschichte theoretisch so stattgefunden haben kann, auch wenn ich das die Originalmemoiren nicht gelesen habe und es ja auch heißt, dass die Netflix-Serie sich diverse Freiheiten genommen hat, so finde ich es doch aus erzählerischer Sicht auch beziehungsweise gegenüber einem Publikum das aus Deutschen besteht, das aber auch aus Muslimen bestehen kann, doch fast schon verpflichtend eine gewisse Art von zumindest Zweidimensionalität derjenigen Figuren anzulegen, die dort ganz klar als Antagonisten angelegt werden. Ich finde das fast schon verantwortungslos, was hier gemacht wird.
Du vermisst also eine Ambiguität der Figuren. Also da ist zum einen, der will nur kurz die Handlung etwas referieren, ist zum einen der Ehemann, also eine Art von Zwangsehe. Das aber, denke ich, ist ein, bei aller Borniertheit oder sagen wir, so wie er verhaftet ist der Tradition, doch ein einigermaßen, ein gutmütiger und vielleicht etwas blinder und auch einfältiger junger Mann. Und dann ist da eine Art Onkel, Moishe, der als ja, sozusagen Zurückholer dann schließlich nach Berlin geschickt wird, um Esther Shapiro, die Frau, um die es geht und die Deborah Feld, das alter Ego von Deborah Feldman ist, zurückzuholen.
Ein toller Schauspieler übrigens, Jeff Wilbusch, muss ich sagen. Also ich kannte ihn vorher nicht, aber auch recherchiert, Theaterschauspieler. Wirklich, also ein überzeugender Typ, kann man nicht anders sagen.
Er stammt aus einer satmarischen Gemeinde, war selbst Satmar. Also das war die Pointe der Besetzung.
Ja.
Man hat es nicht gewusst. Also es wird in dem Making of Unorthodox gesagt, dass es keiner wusste und dass sich genau dieser Schauspieler beworben hat, der aber freilich wusste, wofür er sich beworben hat. Aber der wurde ausgewählt. Ich habe ihn, glaube ich, auch noch in keinem Film gesehen. Auch die Rolle des Jakob, oder Yankee wird er, glaube ich, genannt, auch von Esther selbst. Dieser Schauspieler hat noch in keiner Serie gespielt, wenn überhaupt in einem Film. Vielleicht.
Aber Arne, kann ich dir mal kurz was, ich muss dir mal kurz was fragen, weil wir gerade noch bei dem Ehemann, dem Schauspieler gewesen sind, von der Esther Shapiro, dem Jakob Shapiro. Ich habe hier die ganze Zeit übrigens, ich bin ganz ehrlich, eine Wikipedia-Seite nebenbei auf, um die ganzen Namen abzulesen. Ich konnte mir sie einfach nicht merken. Ich kannte die Darsteller auch nicht.
Ja, Amit Rahaf. Aber ich glaube, er wird Yankee genannt.
Ja, okay, also Yankee, das ist sein Spitzname, genau. Also, ja.
Ich muss was mal, ja lustig Yankee, ist, Yankee.
Ja,
aber
genau.
Y-A-N-K-I. Ja.
Wir reden ja gleich noch über Drehbuch und Darstellung und so weiter. Ich unterbreche dich die ganze Zeit, tut mir leid, aber was mir bei dieser Serie wieder aufgefallen ist, hast du jemals, oder nehme mal anders gesagt, ich bin mal ganz ehrlich, also gibt es überhaupt Leute, die Sex miteinander haben, also und dann so, wie es in jeder dritten Serie oder Film gezeigt wird, Kamera von oben und nach dem Akt schmeißt man sich nebeneinander hin, beide gucken nach oben und keuchen ab. Das ist ein derart abgegriffenes Sexbild, wie ich es einfach auch nicht mehr sehen möchte. Das hat vielleicht mit der Serie weniger zu tun als generell mit der Darstellung von Sex in Filmen, aber es ist immer dasselbe. Er oben, sie unten, dann wirft er sich zur Seite, beide gucken hoch. Mhm. Das macht auch kein Mensch, also mal ganz im Ernst, das macht auch kein Mensch in Wirklichkeit. Oder bin ich da jetzt einfach der Blödmann?
Wer will das beurteilen?
Also, Wer das macht, kopiert es aus dem Film.
Wir kennen es wahrscheinlich nur aus Filmen oder aus eigener Erfahrung.
Ich kenne es nur aus Filmen.
Vor allem aber der Blick, der Draufblick von der Zimmerdecke, der wird uns verwehrt bleiben. Es sei denn, wir würden eine Kamera installieren, dann könnten wir es beobachten. Ja. Es ist aber ohnehin, das ist ja eine sozusagen die erste richtige erotische Erfahrung ist, dass in Berlin mit einem einigermaßen, ich glaube sogar autochthonen Berliner, dem einzigen in dem Musikerzirkel, in den sie aufgenommen wird und in den sie sich verliebt. Und der eine Randfigur zwar bleibt, aber der so, wie man so sagt, das Love Interest ist in dem Film und das Einzige. Und der sonst merkwürdig wenige Züge hat, außer dass er, glaube ich, ein Cello spielt. Keine Geige, sondern ein Cello.
Das Instrument gar nicht gemerkt. Das wäre aber was ganz Alternatives, wenn ausnahmsweise mal nicht die Frau das Cello spielt, weil das ist ja eigentlich in allen Filmen und Serien so, dass immer der Frau dieses erdnahe Instrument, das man pikanterweise zwischen den Beinen hält, zu spielen weiß, wie man sagen würde. Das eigentlich ist klischeebehaftet immer das Cello ein Fraueninstrument. Aber
vielleicht ist das hier die Ironie, aber dieser Bursche ist zwar verständnisvoll und steht immer irgendwie rum und verkörpert innerhalb eines multikulturellen und sehr wohlmeinenden Zirkels den Deutschen neben einer gebürtigen Afrikanerin, einer Israelin, glaube ich.
Ja, das ist eine richtige Multikulti-Truppe. Ja, das ist eine richtige Multikulti-Truppe, so ein Zufall. Und das berührt ja auch diesen anderen Punkt. Also normalerweise, gut, Esther Shapiro kleidet sich nicht so, dass sie zum Angriffsziel wird für irgendwelche Gangs aus Neukölln, muss man einfach mal so sagen. Aber es ist doch nicht realistisch, dass man nach Berlin flüchten kann oder die beiden orthodoxen Juden in ihrer Religionskleidung nach Berlin kommen und dann nicht doof angemacht werden. Es ist doch leider Alltag in dieser Stadt. Das ist extrem gefährlich, dass Rabbis davon abraten, so rumzulaufen, wie diese beiden Männer das machen, um nach Berlin kommen, sie wieder zurückzubringen. Das ist doch nicht, also das ist doch nicht realistisch, was da passiert.
Es wurde von den beiden Autorinnen und von der Regisseurin Maria Schrader wohl bedacht, dass das natürlich einige Anpassungsschwierigkeiten bringt. Und es wird von den beiden ultraorthodoxen Juden, von den Satmarern, auch bedacht, denn sie verstecken ihre Schläfenlöckchen unter Baseballkappen. Also beide setzen im Hotel amerikanische Baseballcappies auf und tragen natürlich nicht eine Tracht, wobei Moishe, spielsüchtiger und etwas zwielichtiger Typ, wie jedenfalls behauptet wird. Man sieht ihn dann noch am Spieltisch.
Echter Hipster.
Und Baccarat spielen oder Roulette. Naja, jedenfalls ist er bekannt in den Satmara-Kreisen als jemand, der etwas vom Weg abgekommen ist. Der ist also verweltlicht, aber Yankee ist es nicht. Und der begreift aber auch, dass er da sozusagen unauffällig auftreten muss. Ungeschickt genug ist er ohnehin. Und natürlich sieht man, wie in so vielen Filmen, einerseits, dass Esther die freie Welt kennenlernt, dass sie alles zum ersten Mal sieht, den Wannsee sowieso, sie sieht Kaufhäuser, sie zieht zum ersten Mal in einer Umkleidekabine Jeans an, hat überhaupt noch nie Jeans getragen, zieht die unter ihr Kostüm, verwandelt allmählich die Kleidung, also verwandelt sich dem Weltlichen, dem Westlichen und dem auch dem sozusagen leicht Bekleideten an, wird dann zu einer jungen Frau, die wie andere aussieht, wobei die Haare noch sehr kurz sind. Die sind bei den satmarischen Frauen unter einer Perücke verborgen und darunter kurz geschoren, sodass sie also noch längere Zeit mit raspelkurzen Haaren durch Berlin geht. Dieses Berlin ist nicht Neukölln und sind auch nicht Außenbezirke und es ist nicht Marzahn, sondern es ist natürlich Mitte. Und wir sehen den Potsdamer Platz immer wieder und wir sehen ein Nebengebäude der Philharmonie und die Philharmonie selbst. Das ist der Ort, an dem eine Musikakademie, die Musikakademie des Films, situiert ist und dort übernachtet sie auch zunächst. Und trifft neben dieser Gruppe, die sie auch bereitwillig aufnimmt und gleich im Sommer zum Wannsee mitnimmt, trifft sie auch auf den Leiter dieses Ensembles, also dieser hochbegabten Schule. Nun soll uns aber, das ist übrigens anders als der sozusagen Brooklyn-Teil und der historische Teil, der die Gemeinschaft der Satmara beschreibt, der fiktive Teil, den Deborah Feldman, die Autorin ist, natürlich, und die auch immer geschrieben hat, nicht beschrieben hat. Hier handelt es sich bei Esther um eine Frau, die gesungen und Klavier gespielt hat, die heimlich singen musste, heimlich Klavier geübt hat, und zwar ohne ein Klavier zu haben. Sie hatte dann eine Lehrerin.
Ja, und ich fand ihr Stück auch richtig gut. Ich fand ihr Stück, also sie hat ja dieses Stück ihren Leuten aus der WG vorgespielt und ich mochte dieses Stück, weil es gut war, aber es war auch klar und das hat ja ihre Freundin auch richtig gesagt, dass es nicht gut genug ist, um damit aufgenommen zu werden. Das war irgendwie gut ausgesucht. Ich mochte dieses Stück, weil ich es auch schön fand, aber also man muss erstmal ein Stück finden, das gut ist, aber nicht die Weltklasse hat, die es benötigt, dort zu spielen. Das war irgendwie eine ziemlich gute Auswahl. Aber wo du gerade den Wannsee erwähnt hast, der Wannsee, diese Wannsee-Szene, ist, finde ich, liefert in den Dialogen einige Beispiele dafür von Sätzen, Pointen oder Erkenntnissen, vermeintlichen Erkenntnissen der Figuren, die ich für nicht gelungen halte. Also es gibt ja diesen Dialog, über den Wannsee, dass damals alle erschossen wurden, die halt irgendwie von der DDR in den Westen wollten und so weiter. Und dann kommt dieses Bild, was? Und dann fragt Esther, ihr schwimmt in diesem See? Und dann sagt dann ihr Freund ins Bett dann, jetzt kannst du so weit schwimmen, wie du willst. Und dann geht sie in die Fluten und zieht sich die Perücke runter und so weiter. Das sind irgendwie Sachen. Ich rap das mal kurz runter, dann habe ich es hinter mir, weil ich habe diese Notizen, die brennen mir in den Augen, weil die mich so aufgeregt haben. Das ist das eine. Dann finde ich die Tatsache, dass Esther feststellt, dass sie aus Versehen einen Schinkensandwich gegessen hat, was sie eigentlich nicht tun sollte aufgrund der Religion, und dann merkt, dass sie sich nicht übergeben muss. Wow, ist auch noch mit dazugekommen. Und natürlich diese Aufnahme in der Musikschule, dieses Symbol, das dahinter steht, sagt ja auch ein Erzieher, in der Musik muss man die Regeln brechen, um ein Meisterwerk zu erschaffen, was ja aus ihrer Lebensmaxime dann wird, zu ihrer eigenen Anleitung, sich besser durch das Leben halt zu werfen. Aber es gibt zwei andere Sachen, die mich am allermeisten genervt haben. Und zwar zunächst einmal, das eine bezieht sich wieder auf Yankee. Es ist tatsächlich in diesem Film eine Prostituierte, die ihm Gefühle beibringen muss. Das finde ich fast schon unverschämt, also sowas zu unterstellen, dass die orthodoxen Juden halt irgendwie angeblich aufgrund ihrer Religion kein Lustempfinden von sich aus haben. Und mich nerven, das bezieht sich weniger auf die Materie als auf die Darstellung. Ich kann das gar nicht erklären, aber es gibt zunehmend in so amerikanische oder amerikanisierte Darstellungen von Schüchternheit, die so eine ganz unangenehme mimische Palette offenbaren. Und das zeigt sowohl die Schauspielerin der Esther als auch von dem Yankee. Ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll. Für mich ist es so eine Art Gesichtsmimik-Code. Dreimal nach links oben gucken. Also es gibt diese eine Szene, wo die beiden sich so gegenüber sitzen, zum ersten Mal kennenlernen. Beide machen irgendwie fast immer dasselbe, bloß abwechselnd. Man guckt dreimal nach links oben, dann schluckt man. Ja. Dann zieht man den rechten Mundwinkel nach oben, dann guckt man dreimal nach links unten. Dann guckt man wieder ganz nach unten, dann schluckt man erneut.
Also Verlegenheit.
Verlegenheitsdarstellung. Das nervt mich. Mhm. Okay, ich habe jetzt relativ viel auf einmal gebracht, aber ich möchte das einfach loswerden.
Ich versuche es der Reihe nach nachzuvollziehen. Ja. Da ist der Wannsee, ihre erste, sozusagen, das Schwimmen in die Freiheit. Also da legt sie ihre Kleidung ab, wird dann beobachtet von der, ich glaube, Freundin, oder die dann zur Freundin wird oder zur engsten Vertrauten.
Aus Jemen.
Die sieht dann schon, naja, bitte?
Achso, aus Jemen, ne?
Aus dem Jemen?
Ja, ja, glaube ich, ne? Ja. Hm.
Also eine Muslimin die beobachtet, wie sie die Kleidung ablegt, ganz altmodisch gekleidet, verschiedene Schichten, und dass sie scheu und ängstlich ist und sich gar nicht vorstellen kann, wie man sich da entkleiden kann. Und das tut sie auch schließlich nicht vollständig, sondern sie geht dann sozusagen in Unterwäsche in das Wasser und geht aber immer weiter, bis sie dann die Perücke aufs Wasser wirft und dann untertaucht. Das ist natürlich ein schönes Bild. Bei dem Dialog, von dem du vorher gesprochen hast, ist es so, dass der Junge ja auch sagt, ja, und da gegenüber, da ist das Haus der Wannsee-Konferenz. Da wurde die sogenannte Endlösung beschlossen.
Genau, die Wannsee-Konferenz.
Geografisch ist das sicher nicht richtig. Ich erinnere mich daran, dass ich dachte, naja, sehr unwahrscheinlich, dass da das Haus der Wannsee-Konferenz ist. Aber nun, wie auch immer, es soll natürlich eine Metapher sein, oder es soll dafür stehen, was im Hintergrund der gesamten...
Ja, und natürlich, Arne, du darfst nicht vergessen, dieses Bild ins Wasser zu gehen, das gibt es ganz oft in Filmen, und zwar dieses ruhige, stetige, mit einem Großteil der Klamotten, die man anlässt, ins Wasser zu gehen, das ist etwas, das in ganz vielen Filmen, weil das ja auch so ein Lauf auf der Rasierklinge ist, weil man als Zuschauer, ich weiß nicht, wie der Mensch sich nicht umbringen will, das hat man ganz oft in Filmen, dass Menschen in Kleidung ins Wasser gehen, fast wie in Trance, und man noch nicht weiß, ob das eine Erlösung für die Person darstellt oder vielleicht einfach auch der Wunsch, sie zu töten.
Genau. Und hier ist es eine Befreiung. Es sind natürlich mindestens zwei andere Bilder. Es ist die Taufe und es ist die Reinigung, die Katharsis. Und das ist hier natürlich spürbar. Die Sonne scheint und es ist ein Moment der Epiphanie, der Erleuchtung. Und das ist insofern glaubhaft. Und ich glaube, damit endet auch der erste Teil von vier Teilen.
Ja.
Dann das Schinken-Sandwich. Ja, ich erinnere mich gut an die Szene. Es lädt sie der Leiter dieser hochbegabten Akademie ein, der nur gesehen hat, dass sie da übernachtet hat, glaube ich. Oder der fragt, was machen sie da? Und dann interessiert er sich aber für sie, nimmt sich ihre an, geht mit ihr in das Café, hört sich ihre Geschichte an, ist ja auch relativ schnell erzählt. Der Dialog dauert vielleicht 3 Minuten. Dann isst sie von dem Sandwich und dann läuft sie raus. Läuft aus der Tür, stellt sich an eine Platane, an einen kleinen Baum, beugt sich und merkt, dass sie sich nicht übergeben muss, und geht zurück.
Verdammt.
Und teilt es dann dem Lehrer mit, dass sie jetzt gemerkt
Wunderbar.
Hat. Also sie fragt ihn noch, war das Schinken darauf? Naja, und jetzt hat sie also gemerkt, dass sie sich nicht übergeben muss. Denn das sind immer natürlich Bilder von Immigration, von Anpassung, von Assimilation und vom Ungewohnten, die all in solchen Filmen von Kulturwechsel oder von Initiation eigen sind. Und es ist wahrscheinlich kaum anders zu machen. Man muss sagen, dass auch die Prostituierte, mit der Yankee sich dann einlässt, als hätte er keine andere Möglichkeit, als hätte er nicht etwa in New York City, in Brooklyn die Gelegenheit gehabt. So, jetzt.
Na, er wurde da ja praktisch mit hinein verfrachtet. Er wollte ja gar, er wusste ja gar nicht, was ihm blüht, aber sein Kumpel Moische hat ihn da ja der letzten Endes mit hingeführt. Und ist ja völlig entsetzt, als er sieht, was da abgeht. Aber auch hier ist ja wieder die Hure mit Herz irgendwie wieder im Spiel. Und du hast recht. Also, es ist natürlich die Assimilation, ne, mit dem Sandwich. Man muss vielleicht wirklich Szenen auch einführen, die zeigen, dass jemand längst in der neuen Kultur angekommen ist, obwohl er es noch gar nicht ahnt. Und das ist ja diese schicken Sandwich-Szene, ist ja, wenn auch eine sehr ungelenk ist, aber ein Zeichen dafür zu zeigen, sie ist schon längst dabei anzukommen und nimmt Tradition oder Bräuche und eine Esskultur an, ohne zu wissen, dass sie schon tut. Das kann ich schon verstehen. Ja, klar, die schicken Sandwich-Szene, die waren natürlich auch, die waren nicht so schlimm, die ist mir halt nur kurz irgendwie aufgestoßen. Das
sind emblematische Bilder, die man als Klischees natürlich erkennt, die möglicherweise nicht ausbleiben können und bei denen man lieber wegschauen würde. Und doch wüsste man auch nicht, wie solche Momente anders zu inszenieren wären oder was die Symbole wären. Nun kenne ich Deborah Feldmans Erinnerung auch nicht. Sie hat es ja wahrscheinlich geschildert, wie es ihr tatsächlich ergangen ist. Und die ist ja auch wortmächtig genug, um das zu beschreiben in der Rückschau. Eine Naivität muss bei ihr ja auch gewesen sein. Allerdings, die ist nicht Hals über Kopf vom einen Tag auf den anderen von New York nach Berlin geflohen, sondern es gab andere Stationen. Ich glaube, sie war in Kanada. Also sie hatte ja schon eine gewisse Weltläufigkeit. Und diesen graduellen Übergang der 19-Jährigen, und es dauerte einige Jahre, bis sie nach Berlin kam, der wird natürlich nicht gezeigt. Also wie sie immer mehr gelernt hat, als sie nach Berlin kam, war sie wahrscheinlich schon weltläufig. Und es gab diese Momente der Erkenntnis oder des Schocks oder man spricht ja immer vom Kulturschock. Diese Momente gab es wahrscheinlich nicht, weil sie schon eine längere Reise hinter sich hatte und schon hinreichende Erfahrungen. Aber es bedeutet natürlich bei dieser Serie, also auch um so die Dramatik zu schildern und den Transport in eine fremde Welt, braucht es emblematische Bilder. Das Klavierspiel gehört auch dazu. Das ist ja tatsächlich ein schönes, romantisches Stück. Und man denkt dann, na, jetzt sind die 4 oder 5 Kameraden in der Wohngemeinschaft bestimmt gebannt. Die sind beeindruckt und sie sagen, Mensch, Esther, du musst vorspielen. Und das passiert nicht. Da ist ein Bruch, weil die Israelin sagt, die anderen hätten es nicht gesagt, schweigen zunächst. Das ist hübsch, das ist nett, du bist begabt. Aber es reicht nicht, wirklich nicht. Man muss das ganze Leben schon gespielt haben und von der Kindheit an.
Aber die Szene war wirklich gut. Die Szene war wirklich gut. Und ich
mochte das
auch, ich fand es interessant. Ich weiß nicht, das ist auch mal was, da würde ich gerne deine Meinung mal zu hören. Sie hat ja diese insgeheim diese Klavierstunden genommen in Brooklyn bei dieser Lehrerin. Und da kommt ja dann, glaube ich, ihr Onkel dann, um die Miete einzutreiben. Auch irgendwie ist das tangiert auch leicht, dieses ganz schlimme Vorurteil des raffgierigen Juden, wie es damals immer gab, den Geldeintreiber. Es geht auch so ein bisschen in eine antisemitische Richtung, aber egal. Mir geht es jetzt um einen anderen Punkt. Hast du das, also ich kenne das nur aus Filmen oder vielleicht gibt es das auch nur in New York, dass Vermieter zu ihrem Mieter gehen, um das Bargeld der Miete einzuholen. Das ist so ein klassisches Filmelement auch, halt irgendwie, sie sind mit ihrer Miete im Rückstand, geben sie es mir, sonst fliegen sie nächste Woche raus oder so. Ja. Sind wir eigentlich nur in Deutschland so drauf, dass wir Verträge und Bankeinzugsermächtigungen, Lastschriften und so weiter haben? Gibt es diese Bargeldkultur in Amerika, ist sie stärker ausgeprägt mit der Miete? Weniger Verträge, mehr Cash?
Also man kennt diese Mieteintreiberei ja tatsächlich vor allem aus Filmen und aus der Vergangenheit, also weniger von Erzählungen Altvorderer. Aber so muss es einmal gewesen sein. Natürlich ist das Mieteintreiben auch ein Vorurteil oder ein gefährlicher Topos. Man sieht es allerdings natürlich auch bei, sagen wir, mafiösen Geldeintreibern in Filmen oder wie heißt es immer, Schutzgeldpressung.
Rocky macht das auch.
Und hier ist es ja aber der einigermaßen seriöse Vater, der aber doch rigoros, obwohl ihm ja auch nun schon länger das Geld schuldig geblieben war, mit seinem Sohn zu der Klavierlehrerin geht, die auch einigermaßen ängstlich ist. Andererseits ist die Tochter ja selbst auch dabei. Also es wird der Klavierlehrerin keine körperliche Gewalt angedroht, aber es wird doch ein gewisser Druck ausgeübt. Und das ist allerdings eine merkwürdige Szene. Ich vermute aber, dass das auf Deborah Feldmans Erfahrung zurückgeht und sie es in dem Buch beschrieben hat, dass der Vater oder Großvater oder Onkel da das Geld dann abholt oder in der Nachbarschaft, da er einige Wohnungen besitzt, auch mal nach dem Rechten sieht und darauf hinweist, dass seit Monaten das Geld nicht überwiesen wurde. Ne?
Ja.
Aber dieser Mäusche ist die einzige Figur, die gezeigt wird als tatsächlich zwielichtig, möglicherweise gefährlich oder über Mittel verfügend. Der hat dann ja eine Waffe, die er Esther allerdings überlässt, weil er insinuieren will, sie werde die Waffe gegen sich selbst richten, wenn sie nicht zu ihrem Ehemann und in die Gemeinschaft zurückkehre. Und werde dann froh sein, dass sie diese Pistole benutzen kann. Dieser Mäusche wirkt aber viel zu sympathisch, als dass man glauben würde, dass er hier etwa Gewalt antäte oder dass er sie mit nach New York schleppen würde. Oder
ja, er kennt beide Welten. Ne? Also er gönnt sich beide Welten und er gönnt sich Freiheiten, was du auch das Beste ist, was du aus der Religion ziehen kannst, dass du halt irgendwie Tradition respektierst, aber auch weißt, wo du deine persönlichen Freiheiten nimmst. Ich wusste halt nicht genau, was ich mit der Figur der Mutter von Este Shapiro anfangen soll, denn es wird ja quasi unterstellt, vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber es wird ja irgendwie der Eindruck erweckt, als sei das Zwangskorsett des ultraorthodoxen Judentums so schlimm, dass man dann, nachdem man ausgebrochen ist, sozusagen die Ehe derart abstreift, dass man dann irgendwie seine Freiheit halt in der Beziehung zu einer Frau findet. Und damit meine ich nicht, dass ich das verurteile, dass man eine Beziehung mit einer Frau, als eine Frau eine Beziehung mit einer Frau eingeht. Im Gegenteil. Aber es wird dadurch ja fast, also für mich wirkt das so, als würde das unterstellt werden, dass man von dem einen zum anderen geht. Ja, und dass das nicht natürlich sei. Ja, das war mein Eindruck, ja.
Solch leidvoller Erfahrung.
Ja.
Das Kind wurde ihr weggenommen, sie wurde zwangsverheiratet und sie ist schließlich nach Berlin geflüchtet auf Umwegen und jetzt, glaube ich, Physiotherapeutin.
Ja, der LGBTQ-Hauptstadt Berlin.
Ne? Ja.
Also es wird
dieses Paar wohlmeinend gezeigt. Die Mutter wird, glaube ich, von einer englischen Schauspielerin dargestellt und ist das Vermutung ist ja, dass ihre Mutter sich nicht um sie gekümmert hat. Die ist zwar zur Hochzeit gekommen, wurde dann, wie aber in Rückblicken gezeigt wird, aufgefordert, ja gezwungen, die Hochzeitsfeier zu verlassen. Wurde rausgeschickt, war aber anwesend und wurde weder von Esther noch von Yankee überhaupt gesehen bei der Hochzeit. Auch erzählt sie jetzt erst ihrer Tochter, als sie nach Berlin kommt, dass sie dazu gezwungen wurde, das Kind, also Esther, abzugeben und in der Obhut der Großmutter zu lassen in Brooklyn. Und die Mutter ist also eine Abtrünnige. Es kommt also so ziemlich alles zusammen, was begründet, dass diese Flucht notwendig war, dass man allergrößtes Verständnis hat, zunächst für die Tochter, dann auch für die Mutter und dass man freilich auch eingenommen ist gegen die Satmara, von denen man ja bisher nichts wusste. Man weiß von orthodoxen Juden, jetzt hört man von ultraorthodoxen Juden. Und das, was einem fremd und befremdlich und fragwürdig und borniert erscheint, das findet man hier bestätigt. Es ist vielleicht wie in so vielen Filmen, die etwa von muslimischen oder türkischen Hochzeiten handelt, auch hier eine Hochzeitsszene, übrigens vielleicht auch vergleichbar mit den russisch-orthodoxen, die etwa in Michael Ciminos The Deer Hunter gezeigt werden, hier im Ritual und im Tanz und im Tragen dieser Streimel-Kopfbedeckung, also der Streimel-Mützen, das was Fellmützen, Zobelmützen sind, kostbare Zobelmützen, die da von den Männern getragen werden, da sieht man immerhin ein Verständnis für die Rituale, die den Satmaren eigen sind.
Aber da hast du einen interessanten Punkt, weil das ist mir gerade, als es erzählt ist, auch klar geworden. Du hast recht, es passiert tatsächlich am häufigsten über das Ritual der Hochzeit, dass die Kulturen vorgestellt werden. Das hat man irgendwie bei Fatih Akin gehabt, bei, hart aber Schmerz, kurz und Schmerz, ne? Ja, sein Debüt. Da war auch irgendwie die Hochzeit ja sozusagen im Mittelpunkt am Anfang. Er ist ja großer Fan gewesen von Coppola, der Pate, wo es auch die Hochzeit gegeben hat am Anfang. Und so ist tatsächlich dieses Ritual, in dem sich alle Familienmitglieder treffen zur Feier, die eigentlich eine durchweg positive Grundstimmung ja verlangt von allen Teilnehmern, aber das natürlich unterschiedlich auch zu Spannungen führt, weil halt nicht alle diese Stimmung mittragen können und dann auch ausgeschlossen werden oder in Hinterzimmern eigene Geschäfte dann vorangetrieben werden.
Ne? Ja, aber es ist doch im Paten auch so, dass der Feind von außen kommt, das FBI oder die städtische Polizei kontrolliert die Autos und beobachtet das Geschehen, ohne das Grundstück zu betreten.
Ja, aber der Don muss ja auch seinen Bittsteller empfangen und ihm diesen Gefallen abnehmen.
Es gibt Regeln, ja. Ja. Es gibt Regeln, die befolgt werden müssen und deshalb ist für Don Corleone das ein anstrengender Tag, weil lauter Bittsteller kommen, darunter ja auch Luca Brasi, der gern das Geld überbringen möchte und der seinem Paten gegenübertreten möchte. Und Don Corleone möchte das gar nicht gerne und sagt dann, muss das wirklich sein? Und noch jemand, der seine Aufwartung macht. Aber wir schweifen ab. Ja. Es ist meistens ein Moment der Sympathie und oft der einzige. Man sieht, wie die Frauen agieren, wie die Frauen unterdrückt werden. Man sieht die sozusagen Hygieneberaterin, ja die Biologielehrerin.
Aber Entschuldigung, also Vaginismus, ich habe diesen Begriff noch nie gehört, für den ich auch einfach blöd. Vaginismus, also das ist doch irgendwie Schamanentum, was da irgendwie versucht wird von dieser Medizinberaterin da irgendwie mitzuteilen. Wobei diese Medizinberaterin, also das war das Positive an dieser Figur, sie ist extrem gut hin und her gesprungen zwischen Englisch und Jiddisch. Überhaupt Jiddisch mal wieder zu hören in einem Film, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gehabt habe.
Ja, und es gab ein Sprachlehrer, ein Experten für jiddische Sprache, der zu Rate gezogen wurde und der diese Dialoge, die glänzend sind, also die ursprünglich wahrscheinlich von den beiden Autorinnen Anna Winger und Entschuldigung.
Zu Anna Winger habe ich gleich auch noch was zu sagen. Anna Winger und ich gucke nach Alexa Karolinski, die ich wiederum nicht kenne.
Ja. Das sind die beiden deutschen Autorinnen und der jüdische Übersetzer sozusagen. hat darauf geachtet, dass die Begriffe richtig sind und dass die Sprache richtig gesprochen wird. Und das ist nicht nur überzeugend, sondern es ist natürlich eine Mischung aus Englischem und Jiddisch und das, es kommt auch das Deutsche dazu.
Ja.
Also sozusagen synchronisiert oder es ist dann in Berlin nicht ganz klar, da wird ja wahrscheinlich, müsste ja Englisch gesprochen werden zwischen allen Beteiligten und das wird dann eben nicht konsequent gemacht, sondern es wird dann Deutsch gesprochen. Mhm. Aber das Jiddische ist insofern erfreulich, als man natürlich Begriffe hört, die ins Deutsche eingegangen sind und einige, die Anklänge ans
Fand
Deutsche
oder
andere Sprachen haben.
Und, also ich sag nur Mischpoke.
Mit dem Englischen vermischt ist sehr gut.
Diese Mischpoke, Szene mit Tacheles. Entschuldigung, ich habe nur kurz ganz doof ein paar Begriffe genannt. Mischpoke, ja. Tacheles und Schickse. So, jetzt bist du dran.
Ja, die müssen auch immer vorkommen. Ich weiß nicht, ob etwas fehlt. Bar Mitzwa kennt man natürlich,
kommt
auch vor. Mhm. Und man freut sich daran. Natürlich sind es im Deutschen eher Verballhornung oder sind Begriffe, die leichthin verwendet werden und die sozusagen lustig klingen. Mischugge wird gern mal gesagt. Aber das zeigt dann natürlich, verweist auf eine ältere, die tradierte Herkunft. Also das Weitergeben einer lebendigen Sprache, die lebendig geblieben ist, ohne dass sie überhaupt von vielen Menschen gesprochen wird. Und das alles ja vor tragischem Hintergrund. Aber diese, wie du sagst, Vaginistin, die medizinische, hygienische oder wie sagt man, sexuelle, die Sexualberatung macht bei Esther.
Frauenärztin, ne, für sie quasi. Fast schon.
Ja, also
wie eine Medizinerin.
Ich glaube, also ist vorgesehen, um so eine Einführung, eine die Expertise zu geben über all das, was Esther nicht weiß, die mit ihrem Körper nicht vertraut ist und die sozusagen nie wusste, wie ihr geschah. Und jetzt werden ihr die elementaren Grundlagen vermittelt, die ja auch in der Schule vorenthalten blieben, weil sie die Schule gar nicht besucht hat. Oder nur die kürzeste Zeit, glaube ich. Als 18-Jährige ist sie schon nicht mehr zur Schule gegangen. Das bleibt etwas im Dunkeln. Das wird sicher in Deborah Feldmanns Buch beschrieben, bis wann und wann sie überhaupt eine Schule besucht hat und wie sie sonst unterrichtet wurde. Denn unterrichtet wurde sie zweifellos. Und wahrscheinlich tatsächlich hat Deborah Feldman Bücher gelesen, seit sie ein Kind war. Und hat die Literatur sich auch heimlich beschafft und hat sicher der Tora gelesen und war also nicht vollkommen naiv, aber in Sachen des Körpers, in Sachen der Erotik und der Sexualität war sie überhaupt nicht unterwiesen, was natürlich auch die Brutalität einer solchen Verheiratung, einer solchen Heirat, die arrangiert wurde, zeigt, was immer ein großer Makel und etwas Entsetzliches ist, was einer Frau angetan wird, die hier innerhalb von einer Stunde vermutlich eingewiesen wird in ihre Pflichten und in das, was sie an ihrem Körper finden kann. Dann wird gesagt, naja, geh mal zur Toilette, geh mal ins Badezimmer, schau mal nach, du wirst das finden.
Na? Ja, also nicht da, wo das Urin rauskommt, ne, sagt sie ja. Aber ich würde noch mal kurz gerne auf das Drehbuch von Anna Winger und Alexa Karolinski eingehen. Wie gesagt, Alexa Karolinski kenne ich leider nicht, aber Anna Winger ist uns ja bekannt, eine Amerikanerin, die in Berlin lebt, seit ihren Drehbüchern für Deutschland 83 und Deutschland 86. Ich wäre von Deutschland 83 extrem begeistert, also nicht nur, weil ich das Jahr 1983 liebe und damit verbunden Wargames und den Kalten Krieg und der Atomkrieg, der fast ausgelost worden wäre. Es ist ein ungemein ästhetisches Jahr, auch ästhetisch umgesetzt. Deutschland 86 hat mich ja fast, wie man sagen würde, fassungslos zurückgelassen, weil ich diese Herleitung zwischen dem nahenden Ende der DDR und Südafrika-Geschäften, also so eine Art James Bond und Quatermain-Variante, total blöd fand. Aber was mich halt an Deutschland 86 genervt hat, was ich bei Deutschland 83 noch ertragen konnte, aber was ich bei Deutschland 86 dann erkannt habe, fast schon als Manierismus, war halt, dass anscheinend dass die Drehbücher, so wirkte es auf mich, ich weiß nicht, aber es wirkte auf mich so, als wären die Drehbücher auf amerikanischem Englisch verfasst worden und dann stringent ins Deutsche übersetzt, mit den schlimmsten Übersetzungen. Also ich erinnere gerne, ich sag's immer wieder an unsere Kollegin Birgit, die mal gesagt hat, das Blödste, was sie gelesen hat, war mal irgendwie, I had it all, ich hatte es alles. Stimmt, wie so lacht, hat sie völlig recht. Aber es gibt auch viel mehr Beispiele in Deutschland 86. Also wenn man zur Flucht aufruft, dann ruft man auf einmal Rennen, ne? Weil es halt Run heißt, aber jeder Deutsche will eigentlich Lauf sagen. Und solche Sachen wie, es war auch mit Deutschland 86 ganz schlimm irgendwie, was ist falsch mit dir? Ne?
Ja.
What's wrong with you? Und es hat mich so derartig genervt bei Deutschland 86, diese schlimme Übersetzung von Amerikanischen ins Deutsche, dass ich fast überlegt hatte, auszumachen. Und das ist eine Sache wiederum, die ich bei Unorthodox gut fand, wie auch immer dieses Drehbuch in welcher Sprache im Original verfasst worden ist. Es klang relativ wenig an Dialogen so, als sei es zunächst einmal vom Fremdsprachigen ins Deutsche transkribiert worden, sondern es wäre von vornherein für die deutsche Synchronisation korrekt verfasst worden. Ja. Also das fand ich sehr lobenswert.
Ja, es ist allerdings in den in Berlin spielenden Teilen eben in diesen sozusagen multilingualen Kreisen ist die Sprache dann papieren und künstlich, wenn etwa auch der nicht deutschsprachige Leiter der Akademie, der auch, glaube ich, synchronisiert ist, sich mit ihr nicht stringent in Englisch unterhält, sondern dann doch im Deutschen, denn es ist ja für ein deutsches Publikum natürlich mit der Hoffnung, dass es auch in andere Länder verkauft werden kann. Es ist ja eine Netflix-Serie. Also wird auch in anderen Ländern zu sehen sein. Aber also die Dialoge kranken daran, dass die Dialoge nicht realistisch sind. In dem Teil, es wird ja immer hin und her gesprungen, aber es ist etwa die Hälfte, was in Berlin und was als Gegenwart gezeigt wird, wobei die Vergangenheit ja auch nicht weiter entfernt ist als in dem Film 2 Jahre ungefähr, 2, 3 Jahre. Mhm. Eigentlich setzt es kurz vor der Hochzeit ein. Glaubwürdig ist an den Berlin-Passagen wenig. Andererseits wird natürlich da eine Wohngemeinschaft, Bohemen und eine Jeunesse Dorée internationalen Zuschnitts gezeigt, wie die Berliner oder die Expatriates sich selbst gern vorstellen, wie sie sich selbst gern sehen möchten. Und so sind auch die Drehorte natürlich ausgesucht worden, repräsentative. Einmal gibt es einen Gang durchs Brandenburger Tor und etwas weiter dann zur amerikanischen Botschaft, glaube ich. Es gibt immer wieder den Potsdamer Platz, eben die Philharmonie, und es gibt wohl einige Plätze, dann vermutlich, das habe ich nicht genau erkannt, aber das könnte Kreuzberg sein, also die entsprechenden Kieze und schön ausgewählt die Cafés, die offenen Plätze. Aber es heißt auch in diesem Making-of, es sei eine bewegliche und moderne Architektur gesucht worden. Nun gut, im Unterschied also zu den düsteren Altbauten oder zum Alexanderplatz oder dem Fernsehturm.
Du.
Auch immer, es ist das Berlin, das man sich international vorstellt und das zurzeit geschlossen ist.
Oder das stillgelegt wurde. Wo steht denn dieses 100-Wasserhaus, wo die Mutter drin lebt? Also was ist das? Ist das Wedding? Das sieht so Wedding-mäßig aus, dieses 100-Wasser, dieses verrückte, in Anführungszeichen, dieses schiefe Haus mit den verschiedentlich angeordneten Fenstern und so.
Ja,
also dieses 100-Wasser.
Ja, also 100-Wasser weiß ich nicht, dann müsste
Nee, wahrscheinlich nicht, mit Sicherheit nicht, aber das wirkt ja auf mich so. Ich müsste sofort an Hunderwasser
denken. Aber es ist so Villa Kunterbunt oder dergleichen.
Wo steht denn das?
Ja, das weiß ich auch nicht, das müssen wir noch erforschen. Ja. Ich habe aber auch drüber nachgedacht, als sie immer häufiger auf diesen Balkon trat und da versonnen auf den Platz davor schaute. Also, das ist ein sehr schöner Platz, der sicher häufig für Dreharbeiten verwendet wird. Und dieses offene Haus mit dem Glasfront sicher auch. Es ist ja einigermaßen modern und auch nicht etwa so alt wie das auch nicht so alte 100-Wasser-Haus in Uelzen, glaube ich. Neben den berühmten wuchernden Gärten, die 100-Wasser in Wien glaube ich, gebaut hat. Mhm. Aber das sind so die Schauplätze, die international ja auch in anderen Serien und Spielfilmen zu sehen sind und die Berlin zeigen. Der Hintergrund des Holocaust ist in zwei, drei Dialogen. In einem Dialog auf einem Spielplatz mit Moishe, der dann sagt, ja, hier ist dieser Platz. Von hier aus wurden die Juden deportiert. Hier wurden sie damals zusammengetrieben. Das ist natürlich eine etwas grelle und jähe Vergegenwärtigung dieser Schrecken, die ihr wahrscheinlich auch nicht vertraut waren oder über die sie nicht immer zu nachgedacht hat. Er spricht dann von den Geistern, von denen sie hier umgeben sei oder von denen die Juden umgeben seien, wenn sie sich hier aufhalten. Dann sagt sie, naja, all diese Geister umgeben dich immer. Du bist auch von ihnen umgeben. Und wir sind es jederzeit und egal, wo wir uns befinden. Und es sitzen auch die Ahnen noch immer an unseren Tischen und sind in unserem Geist und in unserer Erinnerung. Das ist übrigens ein sehr guter und sensibler Dialog, der auch zeigt, weshalb sie in der Stadt bleiben will und in der Stadt bleiben kann. Ich vermute, dass das auch in Feldmanns Buch so ist. Dass
aber ich sag mal,
jetzt endlich bestellt habe.
Ja, sie ist ja auch in Berlin bei einer Frauenärztin und die Frauenärztin sagte zu ihr, dass sie Optionen hätte, also sprich das Kind nicht austragen müsse. Und dann sagt Esther ja, dass sie ja diesem Kind ihren Teil dazu beiträgt, die 6 Millionen Juden zu ersetzen, die halt zwar im Weltkrieg getötet wurden. Da ist ja auch die Frage, da habe ich mich gefragt, ich weiß nicht, ob du das weißt, irgendwie, ob es generell sozusagen so eine moralische Verpflichtung gibt für Juden, Kinder, wenn es möglich ist, nicht abzutreiben, um halt irgendwie die Religionsgemeinschaft zu stärken. Das habe ich mich da halt gefragt, ob das eher so ein dramaturgischer Kniff war, der irgendwie zur Szene gepasst hat, oder ob es tatsächlich auch zur Religion gehört, das nach Möglichkeit nicht zu tun, ein Kind abzutreiben.
Ja, oder ob sie das als Auftrag begreift, ob sie sich überhaupt als religiös begreift oder ob es ihr oktroyiert wurde. Das glaube ich wohl, dass das vielleicht eine Maxime ist, die ihr vermittelt wurde, wenn auch, da sie ja so unerfahren war, nicht so unmittelbar. Also das wirkt etwas merkwürdig. Ich habe es sogar für eine möglicherweise zynische oder bittere Bemerkung verstanden, die aber zu Esther eigentlich nicht passt. Ne? Also dafür braucht es ja auch viel Reflexion, da sie sich ja bisher mit der Schwangerschaft sich ja noch nicht befasst hatte. Also eigentlich ist es so, dass der Yankee sie schon verstoßen hatte oder sie verstoßen wollte, weil sie nicht schwanger geworden war. Ne? Also das kann es war ihre Pflicht, schwanger zu werden, aber bisher war sie der Pflicht nicht nachgekommen. Und auch unter dem Druck, und weil er drohte, sie zu verlassen, erkannte sie, dass sie fliehen wollte. Ich glaube nicht, dass die Schwangerschaft ihr Wunsch war. Dennoch möchte sie jetzt das Kind behalten und sagt dann in einer anrührenden Szene, Yankee, der sie verzweifelt behalten will und mit ihr nach Amerika zurückkehren will, es habe doch keinen Zweck. Auch nicht, wenn er die Schläfenlocken abschneidet und verspricht, dass er sich um sie kümmern würde. Also sie ist darin entschlossen und es gibt kein Zaudern in dieser Szene, wohl ein Bedauern für ihn, aber sie ist vollkommen entschlossen, in Berlin zu bleiben oder jedenfalls niemals zurückzugehen nach Brooklyn. Und das ist dann auch ziemlich das Ende der kurzen Serie, die allemal sehr empfehlenswert ist und die auch, glaube ich, viel geschaut und jetzt diskutiert wird. Ich habe es schon von einigen Leuten gehört, die nach wenigen Tagen schon die 4 Episoden gesehen hatten und dann auch das Making-of, das in vielen sogar noch interessanter ist, wie das alles entstanden ist, wie das gedreht wurde, nur wenige Außenaufnahmen in Brooklyn, sehr gut eingerichtet von dem Kameramann
Und, das wollte ich gerade sagen, ich finde auch, dass sie gut fotografiert ist. Also man kennt das ja. Also ich weiß nicht, ob Lola Rent der erste Film war, der sich überhaupt getraut hat, Schauplätze aneinander zu reihen. Also Lola, Franka Potente, durchrennt ja Berlin, was ja damals für viel Gelächter gesorgt hat, für Leute, die sich in der Geografie der Stadt ausgekannt haben, durchrennt ja irgendwie innerhalb von 20 Minuten die komplette Stadt, also sprich irgendwie vom Pariser Platz über die Oberbahnbrücke und so weiter. Aber es hat auch zu einer gewissen Freiheit auch in der Filmdarstellung geführt, dass man Dinge, dass man Schauplätze aneinander gereiht hat, die man in der tatsächlichen Zeitabfolge eigentlich nie erreichen könnte. Und ich finde auch, dass tatsächlich die Art und Weise, wie diese Plätze in Berlin gezeigt werden, die Straßen, auch, ich glaube, sie ist ja dann irgendwie auch, sie geht ja in die Kirche am Zionskirchplatz und so, die werden irgendwie so gefilmt, dass man sie erkennt, aber sie werden nicht wie Postkarten gefilmt. Also normalerweise gibt es so Postkartenmotive vom Potsdamer Platz, von der Zionskirche und so weiter. Dass da aber vermieden wird. Ich fand ja diese Friedhofsszene, über die du gerade gesprochen hast, als Janki und Molsche halt irgendwie darüber auch sprechen, was da passiert ist in dieser Stadt, auch recht gut gefilmt, weil man auch diesen Friedhof nicht erkennt. Man weiß nicht genau, wo das ist. Und das stimmt, also die Einrichtung, die ist tatsächlich sehr überzeugend. Und das war ja auch interessant zu sehen bei Netflix, dass ohne groß scrollen zu müssen oder skippen zu müssen, dieses Making-of, wie man sonst in der DVD kennt, wo man gleich irgendwie auf den nächsten Knopf drücken müsste, augenblicklich ja nach Ende der Serie auch gekommen ist, ob man wollte oder nicht. Das war ja auch ganz gut.
Ja, also du meinst den unmittelbaren Anschluss.
Ja, das habe ich noch nie gesehen bei Netflix, sowas. Ja. Aber warum das, nicht?
Das auch nicht? Ja. Mhm. Ich dachte auch, das ist das ein Nachklapp? Ich habe es nicht eingeschaltet, ich hatte gar nicht gesehen, dass es da überhaupt steht und dachte zunächst, oh, nach dem Finale gibt es noch einen Zuschlag, aber dann sieht man natürlich sofort, dass das die das Making-of ist, das im Übrigen aber auch ganz eigenständig in der Liste steht und als Making-of Making Unorthodox heißt es genau. Mhm. Ich habe dann eine Weile gebraucht, um es zu finden, weil es dann nicht unter den Folgen und dem Trailer steht. Nun, das soll genügen zu Unorthodox und wir hören uns in etwa einer Woche wieder und dann mit dem Elefantenmensch und The Elephant Man von David Lynch zum 40. Jubiläum. Es gibt eine herrliche Collector's Edition, zwei Blu-rays, DVDs mit vielen Interviews, Dokumentationen und es ist eine restaurierte Fassung des Elephant Man, eines der ganz wesentlichen Filme, nicht nur jener Zeit, sondern überhaupt von David Lynch und der Filmgeschichte. Ein großartiger Film von 1980.
Ja, dann ich freue mich auch schon darauf. Achso, Entschuldigung, ich habe mich gerade unterbrochen.
Ja, nein, ich habe schon.
Ich war schon so am Schwelgen, Gedanken am Schwelgen an diesem Film.
Man hatte es schon vor Augen. Ich habe vorgestern oder vor 3 Tagen den Film noch einmal gesehen und die vielen erhellenden Anmerkungen von David Lynch. Es gibt insgesamt 3 lange Auskünfte, darunter ein Gespräch des englischen Regisseurs Mike Figgis, offenbar bei einem polnischen Festival vor nicht allzu langer Zeit. Naja, ich glaube, es war 2008 oder 2009.
Ja, du, die Polen haben ihn ja hergeholt, die haben ja Lynch, er hat ja auch Inland Empire zum Teil in Polen gedreht, in Industrielandschaften dort auch, weil die Polen ihn immer wieder hergelockt haben auf ihr Filmfestival. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber es gibt in Polen ein Filmfestival, das Anfang der Nullerjahre gegründet wurde und die haben ihn immer wieder hergeholt, bitte, Mr. Lynch, kommen Sie und so weiter. Und er war von der Landschaft ja auch so angetan, dass er deswegen halt auch in den Empire dort gedreht hat.
Ja, das wusste ich gar nicht, aber eines möchte ich doch vorwegnehmen. Figgis hat im Hotel mit ihm gesprochen, auf einem ziemlich dunklen Gang. Ach. Und sozusagen an einer Gabelung dieses Ganges, an dem die Zimmertüren abgehen. Und manchmal, und er sitzt, Lynch sitzt auf einem Stuhl, und im Hintergrund sieht man manchmal jemanden aus dem Zimmer kommen mit dem Rucksack und schnell den Gang runtergehen, in einiger Entfernung. Und im Vordergrund hängt eine nackte Glühbirne als Beleuchtung, nicht weit oberhalb von Lynchs Kopf. Man sieht Mike Figgis niemals das Gegenüber, aber man hört, wie er manchmal bestätigend sagt. Und also nur so etwas Lynchs Rede kanalisiert, was gar nicht nötig ist, weil Lynch vollkommen frei sprechen kann. Und am Anfang fragt Lynch auf seinem Stuhl sitzend, ohne Ironie und anerkennend, das ist ein gutes Licht. Ist das eine polnische Glühbirne?
Ja.
Und damit wollen wir heute schließen.
Bis genau. Demnächst. Ja, bis bald. Tschüss.
Ja, tschüss.